Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen, zumindest in Köln. Ralf, du wirst gleich wieder sagen, wo du bist, und Arthur, du auch. Ja, dich begrüßen wir heute, lieber Zuhörer, zu Spieltag 42 mit unserem Gast Arthur Wagner, CDO bei der Braunbüffel GmbH, und dem Thema Sparring zwischen Tradition und Transformation. Arthur, ja, großartig, dass du hier bei uns in der Business Liga aufläufst. Sag nochmal was zu deiner Funktion und dem Unternehmen und ja, wenn du magst, wie du hier dazugekommen bist.
Ja, super gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich, nominiert worden zu sein von euch für das Team. Das ist eine große Ehre. Ich freue mich wirklich sehr. Genau, ich bin CDO bei Braunbüffel. Ich verantworte im Endeffekt ein paar Bereiche innerhalb des Unternehmens. Natürlich das ganze Thema Digitalisierung und IT, aber auch weitere umliegende Bereiche wie das Thema Service, Key Account Management, Logistik, also alles, was irgendwo dazugehört. Wer sind wir? Wir sind eine Ledermanufaktur, kann man fast schon sagen. Vierte Generation, 137 Jahre alt, immer noch Inhaber geführt, immer noch Familienunternehmen, und wir stellen Lederwaren her, von der Börse bis zur Tasche, bis zu Home and Living Accessories, und machen das sehr, sehr lang mit sehr viel Tradition, sehr viel Liebe zum Handwerk und einer relativ großen Heritage und einem großen Werteversprechen. Aber ich glaube, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
Auf jeden Fall, Arthur. Auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen an alle, die zuhören, und auch an dich, Arthur, heute zum 42. Spieltag in der Businessliga. Ja, Volker, ich bin heute mal wieder in Essen. Nachdem ich ja die letzten Folgen Auswärtsspiele hatte, habe ich heute mal wieder ein Heimspiel. Freue mich auf pünktlich zum Ferienanfang. Und du weißt es ja, Arthur, ne? Wir hatten es ja schon mal kurz angeteasert, die Traditionsfrage hier auch zum 42. Mal heute gestellt. Wenn du dein eigener Coach, dein eigener Trainer wärst, auf welcher Position würdest du dich denn selber aufstellen?
Eine sehr spannende Frage, da ich tatsächlich viele, viele Jahre meines Lebens Basketball gespielt habe und ich glaube auch relativ erfolgreich und auch gepfiffen habe, bis hoch in die hohen Ligen. Ich war immer Spielmacher, der klassische Point Guard, und so würde ich auch sowohl das Familienleben als auch das Berufsleben bei mir kombinieren. Ich bin nicht der, der den Slam Dunk machen muss, aber ich bin der, der gerne orchestriert und sich darum kümmert, dass das Team funktioniert und zum Erfolg geführt wird. Und deswegen, im Fußball würdest du sagen, ich wäre der Achter.
Der Achter, okay. Ja, sehr gut. Den hatten wir ja ab und zu, also oft haben wir Sechser, ne? Aber der Achter hat mehr Zug zum Tor, ne? Das ist auch wichtig in der heutigen Zeit, dass man auch mal das Tor schießt, ne? Oder im Basketball den Korb trifft. Das ist in jedem Fall eine wichtige Position. Ja, Arthur, du hast gerade gesagt, lange Tradition, das ist ja auch unser Titel, von der Tradition zur Transformation. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Gerne auch weiter vorne anfangen. Wo bist du hergekommen? Was machst du bei Braunbüffel? Was ist da die Tradition, aber was ist auch das Transformatorische?
Also ich bin ganz klassischer Informatiker. Ich denke in Einsen und Nullen. Ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht bei der BASF in Ludwigshafen zum Informatikkaufmann. Das ist inzwischen 20 Jahre her. Ja, also ich bin seit 20 Jahren eigentlich immer im Bereich IT und E-Commerce unterwegs gewesen, habe viele Jahre auf Dienstleisterseite gearbeitet. Das heißt, ich habe für verschiedene Agenturen oder auch Softwareunternehmen die Consulting-Abteilungen geleitet. Und dann kam irgendwann ein wunderbarer Kunde ums Eck, als ich noch auf Dienstleisterseite war. Die haben tolle Lederwaren hergestellt. Ich habe mich da ein bisschen rein verliebt, weil es wirklich so viel Menschlichkeit und Handwerk und Tradition hatte. Und es war einfach ein super angenehmer Kontrast zu den anderen Kunden, ne? Also ich habe irgendwo die Top 50 in Deutschland beraten, was Umsatz angeht. Und das war natürlich immer groß und aufgebläht. Und dieser eine Kunde, der war schnell, der war mutig, der war familiär, und meine damalige Aufgabe war schlicht und ergreifend, hey, wir kommen aus dem Fachhandel, wir machen seit über 130 Jahren nur Fachhandel, wir haben mit dem Endkunden eigentlich keinen Kontakt und wir sollten das aber tun. Wie machen wir das? Was brauchen wir dafür? Und ich war dann über 2 Jahre lang externer Head of E-Commerce, so Interimsmanager, würdest du heute sagen, und habe ein Team aufgebaut, habe Software eingeführt, habe eine Infrastruktur aufgebaut. Ja, und nach 2 Jahren hatte man ein Vertrauensverhältnis, und irgendwann kam dann die richtige Frage: Wäre es nicht schöner, 5 Tage die Woche statt 2 Tage die Woche dort zu sein? Und so kam eins zum anderen, und dann bin ich als CDO bei Braunbüffel eingestiegen. Und im Endeffekt, ja, genau das verantworte ich. Wir bauen gerade, oder wir transformieren. Bauen ist das falsche Wort. Wir transformieren das Unternehmen. Und zwar nicht nur im Bereich digital, denn es bedeutet ja viel mehr, wenn du über Transformation sprichst. Du redest viel über Psychologie, du redest viel über Markt, du redest über Strukturen. Natürlich redest du auch über Software und Infrastruktur. Aber die Leute musst du ja trotzdem abholen. Und das ist am Ende des Tages meine Aufgabe. Und das mache ich jetzt seit über 2 Jahren im Unternehmen direkt, seit über 4 Jahren mit dem Unternehmen. Und wir sind auf einem guten Weg. Und wir haben ein paar spannende Themen vor uns, aber die meiste Pflicht haben wir schon erfüllt. Wir sind wirklich auf einem guten Weg.
Und bevor wir nach vorne gucken, Arthur, vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, insbesondere die letzten 2 Jahre, aber auch wieder die letzten Jahre davor. Da gab es ja auch so ein paar Hiccups externer Natur. Was waren da so die größten Herausforderungen? Was hast du da erlebt und wie, vor allen Dingen, wie habt ihr das dann gestaltet?
Ja, es ist natürlich super vielschichtig, weil man muss sich ja immer wieder vor Augen führen. Wir kommen ganz klassisch aus einer Sparte, die, wie soll ich sagen, nicht gerade hip ist in den normalen Fällen. Ja, eine Lederbörse oder eine Lederhandtasche, das ist was Schönes, das kann man sich gönnen, vor allem in dem Premium-Preissegment, in dem wir uns bewegen. Also du kriegst bei uns keine 19,90 € Tasche oder Börse. Aber am Ende ist es halt Handwerk. Und wir haben immer an den Fachhandel verkauft. Und meine Inhaberin würde jetzt sagen, das hat sie mir ganz häufig gesagt, sie hatte dann irgendwann so ihre unternehmerische Midlife-Crisis. Warum? Weil natürlich dein kompletter Lebenszyklus von einem Produkt oder auch vom Vertrieb dadurch bestimmt wird, was die einzelnen Händler sagen. Und das meine ich auch gar nicht despektierlich. Im Gegenteil, wir kommen davon, der Fachhandel ist für uns wichtig und stark. Aber der Fachhandel hat natürlich eine kleine Bubble, sage ich immer ganz gerne. Weil wenn du jetzt ein Fachhändler bist und du bist an einem Ort, du kennst deinen Stammkunden, du kennst deine Stadt, aber du weißt nicht, was in Europa vor sich geht oder in anderen Städten. Ein Direktvertrieb bietet dir ja Daten, Infos, Insights zu ganz, ganz, ganz vielen Kunden und viel engere Kommunikation. Und sie hat dann irgendwann gesagt, wir sollten eigentlich Direktvertrieb machen. Und Gott sei Dank hat sie das gesagt, denn tatsächlich sind wir mit unserem ersten Webshop live gegangen, eine Woche im ersten Corona-Lockdown. Also wir waren mitten im Corona-Lockdown, der Fachhandel war zu, es gab keinen Umsatz, Kurzarbeit, jeder hat geschwitzt. Wir dachten, okay, that's it. Also die Tradition nach über 130 Jahren wird enden. Und der Webshop hat uns über Wasser gehalten und er hat performt. Und plötzlich hat man festgestellt, warum fokussieren wir das nicht? Warum gehen wir da nicht wirklich rein? Wie können wir das für uns nutzen? Was können wir daraus tun? Und das war der Start. Das war der erste Dominostein im Endeffekt, der das Ganze bewegt hat. Und da sind wir jetzt mittendrin. Ja, und die Herausforderungen waren genau diese. Ich sage immer ganz gerne, es ist nicht schwierig, IT einzuführen. Es ist kein Problem, irgendwie ein System einzuführen. Dein Problem ist, die Leute abzuholen. Weil natürlich hast du psychologische Faktoren, extern wie intern. Du hast die sagen, haben wir noch nie gemacht, haben wir immer schon gemacht. Du hast den Händler, der sagt, plötzlich bist du meine eigene Konkurrenz. Warum verkaufst du direkt an Kunden, während du bisher nur an mich verkauft hast? Du hast irgendwo einen Markt, der sagt, okay, noch ein Webshop. Du hast ein starkes Marktumfeld, das preisgetrieben ist, vor allem in Deutschland. Ne? Geiz ist ja sowieso geil. Und du hast insbesondere in unserem Fall ein Problem mit deinem Hauptprodukt, nämlich der Geldbörse. Denn wir Deutschen, wir lieben unser Bargeld. Ja, aber andere Länder sind schon lange darüber hinaus. Sind wir ehrlich, so das Ende des Bargelds wird kommen und es wird nicht in 50 Jahren kommen, es wird früher kommen. Das heißt, du hast eigentlich ein Hauptprodukt, was dich über 130 Jahre durchgefüttert hat und die Butter aufs Brot gebracht hat und das wird obsolet, ob du willst oder nicht. Und das zwingt dich natürlich auch als Unternehmen dazu, neue strategische Entscheidungen zu treffen, neue Produkte zu entwerfen, neue Kanäle zu entwickeln und da sind wir mittendrin.
Und Arthur, sag mal, also zwischen wirklich Tradition und Fortschritt, ne, das ist ja ein Spannungsbogen, wart ihr da diverse Male mitten im Spagat, ne, und hattet Sorge, dass ihr abrutscht, links oder rechts, ne, also hier diese Ambidextrie mit linker und rechter Hand da gleichzeitig unterwegs zu sein. Kannst du da ein, zwei Erfahrungswerte, soweit du magst und kannst, erzählen, so? Welche Situation war das und wie seid ihr dann damit umgegangen als Unternehmen, so strategisch, aber vor allen Dingen auch kulturell?
Breit gefächerte Frage tatsächlich und ich glaube, eine super vielschichtige Antwort, die da dahinter steckt. Ich versuche es einigermaßen runterzubrechen. Ich lebe davon und ich lebe auch dafür, dass Menschen abgeholt werden müssen. Ne? Und ich glaube, wenn du Menschen versuchst zu erklären, wie sie selbst profitieren und welchen Benefit eine Entscheidung hat, dann tust du etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist ja das, was häufig irgendwo fehlt. Wir Menschen mögen Veränderung mal grundsätzlich nicht. Veränderung ist ja immer erstmal was Schlechtes und man sollte Angst davor haben. Und ich habe das immer so begriffen, dass genau diesen Spagat, von dem du redest, wie kriege ich den eigentlich hin? Naja, ich kriege ihn halt dann hin, wenn ich die Leute abhole und ihnen das Gefühl gebe und ihnen vermittle, du, was wir tun, davon profitierst du. Das ist intern wie extern so. Ich kann meinen internen Leuten, egal in welchem Bereich die arbeiten, ne, wir haben ganz tolle Mitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter, die haben ihre Ausbildung bei uns begonnen und gehen bei uns in Rente. Und das ist die Norm. Das ist nicht der Sonderfall bei uns. Jetzt haben die 30 Jahre lang einen Job gemacht, A, B. Und plötzlich sagst du, weißt du was, wäre doch cleverer, A, B, C zu machen. So, wie kriegst du die dazu? Du kriegst sie dazu, dass du ihnen sagst, du profitierst davon. Und diesen Profit aufzuzeigen und ihnen einen leichteren Alltag zu machen, ist Phase 1 intern. Extern hast du natürlich dieses Thema, okay, du hast jetzt Händler, du hast Partner, mit denen arbeitest du seit Generationen zusammen und plötzlich bist du ihr Konkurrent, in Anführungszeichen. Ich sehe es nicht so, aber das ist das Wort, was häufig fällt. Ja, wie kann ich dir jetzt abholen? Ja, im Endeffekt habe ich da immer den gleichen Satz. Schau mal, wenn wir als Unternehmen eine Strahlkraft bekommen für diese Brand, wir investieren viel Geld. Wir investieren viel Geld in Marketing, wir investieren in Systeme. Wir arbeiten hart daran, dass diese Brand eine Love-Brand wird, dass Leute uns kennen und dass sie diese Brand kaufen wollen. Ja, wenn jetzt jemand an deinem Laden vorbeigeht und der sieht unser Logo, dann kommt der rein mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Also du profitierst direkt von dem, was wir tun. Und wenn du jetzt besonders clever bist, dann kannst du mich ja sogar nach Daten fragen, weil ich habe plötzlich einen Shop mit hunderttausenden Bestellungen, während du vielleicht 50 meiner Börsen verkaufst. Bedeutet, wenn du jetzt ums Eck kommst und sagst, und diese Daten lege ich all unseren Fachhändlern offen, die mich fragen, jederzeit, ich habe da keine Geheimnisse, wenn die zu mir kommen und sagen, Arthur, was geht denn gerade bei euch? Welche Farben funktionieren? Welche Produkte funktionieren? Wie sprecht ihr die Kunden an? Was sind die Funktionalitäten? Was fragen bei euch Kunden? Dann kann ich all diese Infos ja dafür nutzen, dass mein Fachhändler wiederum viel besser verkaufen kann und seinen eigenen Umsatz macht. Weil mir ist es am Ende egal, wo der Endkonsument kauft. Das ist mir wirklich egal. Ich möchte, dass er eine geile Experience hat mit dem Produkt und dass er wiederkommt und dass er uns empfiehlt. Und das sind für mich so die internen und externen Faktoren, wo du einfach ein bisschen spielen kannst. Ja.
Und wie haben die Fachhändler das aufgenommen? Also das ist ja, du hast ja gesagt, Veränderung liegt jetzt nicht in unserer DNA. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja jeder unterschiedlich mit Veränderungen umgeht. Wie ist da euer Verhältnis? Wie hat sich das entwickelt?
Ganz ehrlich, eigentlich super gut. Klar war am Anfang eine gewisse Kritik da. Klar. Und die ist auch berechtigt. Ich verstehe das. Ja, das ist vollkommen okay. Der Fachhandel hat uns groß gemacht. Wir kommen aus dem Fachhandel und wir werden nie aus dem Fachhandel rausgehen. Wir werden jetzt keine D2C-Brand. Wir etablieren nur einen neuen Kanal. Das ist ganz wichtig, auch psychologisch zu verstehen. Ne? Und du hast natürlich so zwei Arten Player. Du hast den Player, der irgendwie sagt, du, ich finde das grundsätzlich doof und der Arthur ist doof und da kann ich euch Geschichten erzählen, weil wie es mir auf meiner ersten Lederwarenmesse ging, da war ich der Böse mit dem Internet. Ja? Die hast du natürlich, aber auch die begreifen langsam, dass sie plötzlich mehr Umsatz mit uns machen. Und dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Liegt das an der besseren Warenpräsentation oder liegt das irgendwo daran, dass wir vielleicht zum Teil große Marketingaktionen fahren und sagen, hey, du planst einen Wochenendtrip, in welche Stadt willst du gehen? Darf ich dir einen Händler empfehlen, ein Restaurant und ein Hotel? Und dann mache ich ein Video über diese Händler, die sich dann vorstellen dürfen, die sympathisch und nahbar wären, wo der Kunde vielleicht nie dran vorbeigegangen wäre. Also ich pushe die Kunden sogar extra dahin. Das ist so Sparte 1. Und Sparte 2 ist die, mit denen ich mich natürlich jeden Tag super gerne unterhalte. Die haben das Potenzial gleich verstanden. Die rufen mich regelmäßig an. Die sagen, Arthur, an was arbeitet ihr? Was ist das nächste Zeug? Wie sind eure Daten? Wie läuft das? Die haben begriffen, dass ich eigentlich eine Art Testshop online bin mit viel, viel, viel mehr Datenquellen, die ich zur Verfügung stelle. Weil ich hocke ja nicht da. Das werde ich nicht mit euch teilen. Sondern da sind wir wieder beim Thema Spielaufbau, ja, und Aufbauspieler. Ich möchte die Bälle doch verteilen. Ich möchte, dass jeder profitiert. Ich möchte, dass wir als Team glänzen. Und Team bedeutet für mich Brand und die Familie der Brand. Und die Familie der Brand ist jeder Endkunde, jeder Fachhändler, jedes Teammitglied und jeder, der irgendwie Friends and Family der Brand sein will. Und die sollen alle glänzen. Jeder von uns will das Dasein in seinem Spiel. Und ich gönne das jedem. Ich muss es nicht sein. Und deswegen, ja, das sind so die zwei Arten der Leute, mit denen ich da quatsche.
Ja, Arthur, vielleicht kannst du einmal, das fand ich in unserem Vorgespräch eine nette, ganz nette Geschichte von dem, oder ich weiß nicht, ob das mehrere Mitarbeiter bei dir waren, aber ich hatte das so als eine Person abgespeichert, der ungefähr so mit der Lederschürze in der Hand, ein älterer Mitarbeiter von euch, der aber auf einmal hören wollte, wie denn die Umsatzzahlen im Online-Shop sind, wenn ich das richtig habe. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, weil das hat ja ganz viel mit dem Thema im Change-Prozess damit zu tun, was du ja auch schon gesagt hast, ne? Den Sinn und Zweck erstmal verstehen und dann auch vor allen Dingen im Gefühl mitgenommen zu werden und auf einmal sich als Teil etwas Neuem, etwas Größeren da zu sehen.
Absolut. Also das ist, ja, es gibt diesen einen Mitarbeiter, von dem ich dir erzählt habe, aber das ist eigentlich ein roter Faden durch die Belegschaft hindurch. Man muss dazu fairerweise sagen, als ich gekommen bin und angefangen habe, war natürlich der ein oder andere so ein bisschen, okay, was tun wir jetzt? Ja, warum verhindern wir jetzt? Warum investieren wir Geld in etwas? Warum macht die Brand das und das und das? Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo auch jeder andere verstanden hat, und das muss man ja offen sagen, wir sind jetzt nicht gerade in der besten Wirtschaftszeit in Deutschland. Wir haben unsere Probleme, unabhängig von der Brand oder von der Branche. So, Deutschland steht eigentlich gerade wirtschaftlich nicht so gut da. Und wir haben Insolvenzen wie von dem Galeria-Kaufhof. Wir haben irgendwie schließende Läden von kleinen Fachhändlern. Das heißt, ich muss ja als Brand trotzdem dafür sorgen, dass die Leute ihr Gehalt bekommen. Ja, weil am Ende sind wir ein Familienunternehmen. Und meine Inhaberin, die grüßt jeden zum Geburtstag. So, die kommt vorbei, auch ich mache das. Ich komme morgens ins Geschäft, ich sage erstmal jedem Mitarbeiter Hallo. Ja, wir sind knapp unter 50 Leute. Das ist super, super wichtig. Wir sind ein Familienunternehmen. Und jeder hat inzwischen verstanden, das, was diese digitalen Leute da machen, inzwischen haben wir ja ein Digitalteam da auch sitzen, die verdienen Geld. Die machen Umsatz für uns. Und das ist ja am Ende für jeden Mitarbeiter, egal welche Position er bekleidet, der profitiert ja davon, weil wir können auf sicheren Beinen stehen. Wir durchleben gewisse Krisen. Das, was uns früher ins Wanken gebracht hätte, tut's heute nicht mehr, weil wir einen Kanal haben, der profitabel ist und dessen Umsätze auch funktionieren. Ja, und ich glaube, das hat halt inzwischen sogar der Letzte verstanden. Plus, das ist für mich nochmal so ein spannendes Ding und deswegen mache ich auch solche Events wie heute super gerne, wo ich dann einfach mal darüber reden kann. Ja, plötzlich hast du Aufmerksamkeit auf eine Brand, die für viele ein bisschen eingestaubt war. Mal böse gesagt, ja. Natürlich gar nicht so böse zu nehmen, aber ich stehe manchmal auf Events und frage, wer kennt Brandbüffel? Und dann gehen die Hände hoch und dann sagen die Leute, mein Vater hat eine Geldbörse von euch. So war der Beginn. Inzwischen gehe ich auf irgendwelche Events und sehe Leute, vor allem Damen, mit unseren Taschen rumlaufen und die sagen, oh, du arbeitest für Brandbüffel, ey, die da ist klasse. Ja, und du hast plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung im Endkonsumentenmarkt über die Brand als solches. Und das passiert natürlich vor allem über einen direkten Kanal, über direktes Marketing, über direkte Ansprachen, über direkte Sales, über einfach eine geile Customer Experience. Und da haben wir natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit im D2C, als wir sie in einem B2B-Handel hätten. Klar.
Und nochmal kurz nachgefragt, Arthur, du sagtest eben, ihr seid 50 Mitarbeitende. Wie ist denn eure Fertigungstiefe? Produziert ihr selber oder importiert ihr? Kannst du uns da nochmal mitnehmen, auch was die Wertschöpfungskette angeht von Brandbüffel?
Ja. Klar, wir sind meines Wissens nach, man darf mich gerne korrigieren, aber ich kenne so ein paar Marktbegleiter von uns. Wir sind die Letzten, die in Deutschland produzieren, soweit ich weiß. Ja, wir haben zwei Produktionsstandorte, einer ist in Kieren, da sitze ich gerade, der andere ist in Offenbach bei Frankfurt und wir produzieren natürlich nicht alles nur in Deutschland, muss man auch fairerweise sagen, aber wir haben eine super große Made in Germany Kollektion und mehrere Kollektionen, die produzieren wir hier. Das sind zum Teil Unikate, das sind Einzelanfertigungen, das sind einfach hochqualitative Lederwaren mit dem Handwerk gelebt und wir sind auch hier, soweit ich weiß, der letzte Betrieb, der ausbildet dazu. Also der wirklich Feintaschner ausbildet, junge Leute, die Lust haben, Taschen und Börsen zu erstellen. Und dazu stehen wir. Und das ist mit einer unserer DNA-Stränge, die wir da haben, wo wir einfach sagen, ja, wir sind hier ansässig, wir sind seit Tag 1 in Kieren, wir wandern auch nicht aus irgendwie nach Berlin, weil wir dort leichter Mitarbeiter finden. Nein, wir haben hier das Familienunternehmen sitzen und hier sind unsere Wurzeln und zu denen stehen wir. Und
hast du dann, wenn ihr das alles selber macht, du sagtest ja, du bist für Digitalisierung verantwortlich, hast jetzt sehr stark auf diesen Vertriebskanal abgehoben. Habt ihr denn auch in der eigenen Wertschöpfungskette dann digitalisiert oder was macht ihr denn da?
Ja klar, natürlich. Man muss auch da halt fairerweise sagen, das sind häufig historisch gewachsene Strukturen, würde ich es jetzt mal nennen. Und auch das ist ja Part davon. Also wenn ich das Vertriebliche komplett außen vor lasse, wir sitzen gerade mitten in einem ERP-Projekt. Warum? Weil wir halt gemerkt haben, hey, wir können gewisse Sachen gar nicht machen, wie wir sie wollen, weil es ein Bottleneck ist. Und ich war am Anfang, meine Chefin wird bestimmt lachen, wenn sie die Aufzeichnung sieht, tut mir jetzt schon mal leid, aber ich bin irgendwann nach einer Woche zu ihr gegangen und habe gesagt, okay, es gibt einen Satz, den will ich hier nicht mehr hören, weil ich habe mir jetzt eine Woche gehört, dafür habe ich eine Excel. Nein, Excel ist keine Digitalisierungsplattform und keine Datenbank. Wir haben zum Teil Zettel, auf die mit Hand geschrieben wurde, damit jemand weiß, was er zu tun hat. Nein, ja, willkommen im Jahr 2025. Technologie soll helfen. Technologie kann uns verschnellern, sie kann uns schlanker machen, sie kann uns effektiver machen. Und das beinhaltet bei uns jeden Prozess. Wir digitalisieren gerade die Logistik. Radikal. Ja, wo einfach früher ein komplett manueller Prozess war. Warum? Und das ist auch okay, das soll gar nicht abwertend klingen. Wir haben es ja nicht gebraucht. Wenn du nur an den Fachhandel verkauft hast, wofür brauchst du Digitalisierung in der Logistik? Du hattest deine, keine Ahnung, 200 Kunden, die haben Pakete bekommen, da sind 500 Taschen drin oder 500 Geldbörsen drin und plötzlich hast du ein Kunde, ein Produkt. Plötzlich musst du schnell sein, same day delivery machen und sowas. Und dafür brauchst du Digitalisierung. Ja, das gleiche in der Produktion. Wie produzieren wir eigentlich? Wie wissen wir den Bedarf? Wie können wir einen Forecast machen? Wie viel Leder wir brauchen? Wie viel Garn wir brauchen? Wie können wir verschnellern? Wie können wir irgendwie wirklich Prozesse teilautomatisieren? Und das tun wir natürlich im Hintergrund. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Wir sind immer noch nicht fertig. Ich hoffe, wir sind im Frühling nächsten Jahr fertig, was so die Infrastrukturprojekte angeht. Da haben wir sehr viel Zeit und Geld rein investiert. Ja, und das soll sich auch durchziehen, weil mein Job ist am Ende des Tages nicht E-Commerce zu machen. Mein Job ist es, ein Unternehmen zu transformieren in eine digitale Zeit. Und das tun wir.
Vielleicht für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz. ERP steht für Enterprise Resource Planning. Das ist quasi die Digitalisierung der internen Prozesse, Buchhaltung, Controlling, Logistik. Da habt ihr jetzt ein Projekt laufen oder seid ihr damit schon durch?
Wir sind jetzt seit einem Jahr drin. Aktuell schielen wir auf März nächsten Jahres, was den Projektabschluss angeht. Wir haben bereits ein ERP, aber es war halt für die damalige Zeit richtig. Für die heutige Zeit passt das für uns nicht mehr und daher auch das Switch. Und natürlich, ja, danke für die Erklärung. Ich sage immer ganz gern, um ERP einzuführen, so ein bisschen masochistisch muss man sein, weil man hat 1,5, 2 Jahre ein Projekt, was unfassbar viel Kapital bindet, unfassbar viel Zeit. Das macht man nicht mal so. Und das ist kein IT-Projekt, das ist ein Unternehmensprojekt. Jede Abteilung ist mit drin. Jeder Prozessschritt wird irgendwie aufgeschrieben, überprüft, optimiert. Wie ist jeder Handgriff, egal in welchem Bereich, du hast jetzt ganz richtig gesagt, Buchhaltung, Controlling, Logistik, Produktion, Einkauf, Verkauf, Datenbasis, wo liegen eigentlich Bilder ab? Ja, und wir haben so viel im Hintergrund da jetzt schon abgeschlossen. Simples Beispiel, als man angefangen hat mit einem Shop, ja, wie macht man denn Bilder online? Für was braucht man denn Bilder? Hat man im B2B nicht gebraucht. Du hast einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einen Katalog gemacht, that's it. Plötzlich brauchst du Bilder in einem Webshop, du brauchst Ansichten, du musst erklären, wie funktioniert das Ding. Und als ich gekommen bin, da gab es eine Mitarbeiterin, die ist dann irgendwo hinten ins Archiv, hat das Licht angemacht und hat mit dem Handy Bilder geschossen. Ja, inzwischen haben wir ein richtiges Fotostudio, wir haben Videografen, wir haben Fotografen, wir haben das Equipment. Auch das ist alles irgendwo Transformation hin zu dem Need, den ein Endkonsument hat. Weil das ist ja am Ende des Tages immer die elementare Frage. Was braucht mein Kunde? Und nicht, was denke ich, was richtig ist, sondern was braucht er und wie kann ich das delivern, damit er eine gute Experience hat mit uns? Und ja, das tun wir.
Und wie ist so euer Visualisierungsprozess? Also häufig hilft ja wirklich so in solchen Transformations-, Strategie-, Umsetzungs-, Change-Prozessen das Thema, dass man das, was die obere Heeresleitung, ne, so erzählt und ausgibt und auch mit Sinn optimalerweise da vermittelt, dass das dann aber so ein bisschen Schall und Rauch ist, jetzt so ein bisschen bös gesagt. Ne? Das ist dann so die Folge. Und es hilft ja total, das in einer gewissen Form auf Dokumenten, in Online-Boards, wie auch immer, oder in 3D-Geschichten irgendwie zu verpacken. Macht ihr sowas? Wenn ja, auf welche Art und Weise?
Ja, machen wir oder haben wir schon vor Jahren gemacht tatsächlich und sind jetzt gerade in dieser Execution davon, was damals visualisiert war. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben auf verschiedenen Ebenen uns einfach überlegt, wo wollen wir hin und warum wollen wir dahin. Ja, wir haben dieses klassische Vision, Mission irgendwo dargestellt, haben dazu wirklich irgendwie mal aufgezeichnet, wo wollen wir 2030 sein? Warum wollen wir da sein? Was ist der Weg dahin? Wen müssen wir dafür abholen? Wir haben das einfach einmal auch wirklich runtergeschrieben. Ja, wir haben uns unseren Claim. Was ist eigentlich unser Claim? Was ist unser USP? Warum ist das ein USP? Wer sind wir? All das wurde tatsächlich niedergeschrieben. Wir haben damals eine Präsentationsform gewählt und haben auch die komplette Belegschaft abgeholt. Heute ist es das Standardwerk, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, hier bitteschön, verstehe das bitte. Ja, und haben das natürlich auch nach außen transportiert. Und dann hast du diesen Zeitstrahl irgendwo und hast ihn runtergebrochen. Und um vielleicht in die Sportmetapher reinzukommen, wenn du heute dritte Liga spielst und du sagst, ich will in 5 Jahren Champions League gewinnen, ja, dann kannst du ganz genau aufzeichnen und sagen, erstmal Aufstieg zweite Liga, dann Aufstieg erste Liga, was muss währenddessen passieren? Wir brauchen neue Spieler, wir brauchen neue Sponsoren, wir brauchen ein besseres Stadion, wir brauchen bessere Trainer, wir brauchen vielleicht einen besseren Physio und all das war bei uns ja auch Teil. Wir brauchen einen neuen Webshop. Ich brauche E-Commerce-Manager. Wir brauchen einen Fotografen. Wir brauchen ein Fotostudio. Also all das haben wir runtergebrochen, um zu sagen, so werden wir das Ziel erreichen. Wo stehen wir? Und das ist auch eine Challenge, die wir immer wieder machen während des Jahres. Wir haben zum Beispiel einmal im Monat haben wir ein Management-Meeting, ja, wo wirklich alle Bereichsleiter zusammenkommen, wo wir wirklich sagen, letzten Monat haben wir uns das vorgenommen. Wo stehen wir? Was haben wir geschafft? Wo hatten wir Schwierigkeiten? Wo stehen wir auch in den Zahlen? Und was ist für den nächsten Monat wichtig? Müssen wir adaptieren? Müssen wir gerade unseren Plan verändern? Und das zählen wir auf Monatsbasis, auf einem High-Level durch. Und in dem niedrigeren Level ist dann natürlich jeder Bereichsleiter und jeder Teamleiter in seinem Team verantwortlich, das zu gewährleisten und da auch mitzugehen. Ja, und das ist ein adaptiver Prozess, klar, weil im Endeffekt kann ich ja planen, wie viel ich will. Wir haben in unserem Vorgespräch, kann ich ja jetzt erzählen, irgendwie gelacht, ja, wie geht's uns denn heute? Ich erzählt, ja, wir hatten am Montag Stromausfall. So, da hat man eine ganze Woche durcheinander gewirbelt, weil die Stadt einfach keinen Strom hatte. Ja, wo du da stehst, sagst, ich hatte einen geilen Wochenplan und Montagmorgen um 8 war mein Wochenplan einfach zunichte gemacht. Du musst adaptiv sein, du musst flexibel und dynamisch sein. Das konnte keiner planen, das war doof, okay. Mund abgetrocknet, irgendwie weiter geht's und was machen wir jetzt? Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Marathon. Ich glaube nicht, dass man transformieren kann in einem Sprint. Und wer was anderes erzählt, dem glaube ich nicht. Das ist ein Marathon und manchmal wird aus dem Marathon auch noch ein Ironman. Und da musst du halt irgendwie dranbleiben und tatsächlich motiviert bleiben, deinen Plan verfolgen, visualisieren, deswegen war die Frage super, und dich immer wieder fragen, wo stehe ich gerade? Und ich glaube auch kleine Etappenziele feiern. Auch das ist super wichtig psychologisch. Also
und lass mich nochmal kurz einhaken, so ganz konkret operativ, ne? Welches Tool benutzt ihr, um zu visualisieren? Also habt ihr einen Masterplan, Oldschool, aber nicht schlecht, Bus, DIN A3, Bushaltestellen groß, ne? Irgendwo stehen oder habt ihr Online-Whiteboards, habt ihr das in Zwischenständen, PowerPoints, was nutzt ihr da?
Ja, also wir haben Projektmanagement-Tools, wir nutzen dafür Monday zum Beispiel, da sind wirklich die ganzen Projekte in Subtasks runtergebrochen und haben Verantwortlichkeiten, darin wird gearbeitet. Ja, also wenn jemand seinen Task erfüllt hat, sagt er abgeschlossen, der Nächste weiß Bescheid. So, das ist so das Operative. Das Visuelle haben wir sehr viel digitalisiert, viel mit Canva, viel mit klassisch PowerPoint zu Beginn. Und haben tatsächlich das aber irgendwo auch digital abgelegt. Und wir haben einen riesengroßen Besprechungsraum. Da stehen ganz klassisch Whiteboards. Und da wird dann das Blatt Papier jeden Monat umgedreht und abgehakt, was haben wir geschafft und was nicht. Einfach um diesen Denkprozess und in diesem Kommunikationsprozess deine Markierung setzen zu können.
Aber ganz, ganz spannend. Ich hatte gerade an unsere Prozesse gedacht, als du das sagtest mit dem Monthly. Wir haben bei uns auch hier Objectives und Key Results eingeführt, wo wir quasi jedes Quartal mit den Produktteams zusammenkommen und die dann eben gucken, ob sie ihre Objectives erreicht haben, wie sie bei den Key Results stehen. Das ist ja ein unheimlich agiler und adaptiver Prozess. Das erinnerte mich gerade daran, was du geschildert hast. Vielleicht kannst du da auch nochmal einen Satz zu sagen. Aber ich hatte noch eine andere Frage. Vielleicht kannst du die direkt mit beantworten. Du sagtest eben die schöne Analogie mit dem Nordstern, ne, dass ihr in die Champions League aufsteigen wollt aus der dritten Liga und dafür Spieler braucht. Jetzt ist es ja so eben im Sport, dass man sich auch mal von Spielern trennt und dass man eben auch, ne, die Mannschaft auf ein neues Spielsystem ausrichtet und da passen nicht immer die existierenden Spieler dazu. Ist das bei euch auch vorgekommen? Habt ihr da auch gewechselt und wie hast du das begleitet? Wie war da euer Change-Prozess an der Stelle?
Das Thema hast du, ne? Gar keine Frage. Und tatsächlich aber, und das ist mir wichtig zu sagen, nicht im Sinne von, ich bin der Trainer, ich sortiere dich aus. Daran habe ich noch nie geglaubt. Also ich bin keiner, der sagt, oh mein Gott, du passt nicht mehr in das System. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, Menschen sind hochgradig adaptiv. Aber was wir durchaus hatten, war, es gab Mitarbeiter, die sind von sich aus gegangen. Die haben gehört, okay, nee, ich habe hier irgendwie meine Welt und so war das und ich will die Veränderung nicht, ich wechsle. Und das war okay. Und natürlich musstest du das begleiten, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, die meisten Mitarbeiter sind bei uns echt lange dabei. Also wenn du bei uns in einem Unternehmen 5 Jahre dabei bist, bist du der Neue. Ja. Und das ist in E-Commerce-Denke undenkbar. Aber es ist halt eher normal, dass an eine Weihnachtsfeier die 30- oder 40-jährige Urkunde übergeben wird. Und ja, da gab es Leute, die waren jahrelang dabei, die haben gesagt, boah, nee, Endkundengeschäft mache ich nicht, weil ich habe mit dem Fachhandel zu tun, ich habe keinen Bock auf die Fragen, ich bin weg. Und das war natürlich schwierig, weil das war vor allem intern schwierig. Weil auf der einen Seite verlierst du Know-how, klar. Auf der anderen Seite verlierst du aber einen gewissen Trust, weil jetzt kommt dieser neue junge Kerl und sagt irgendwas von Digitalisierung und plötzlich gehen doch die Mitarbeiter, die so lange dabei waren. Das fand nicht jeder cool. Ich glaube aber, wir haben das gemacht, was man in der Situation machen sollte. Man muss sich überlegen, welchen Match brauche ich jetzt für genau diese Position? Wie hat sich die Position vielleicht auch verändert in dem neuen Konstrukt? Wie stelle ich ein? Und ich bin der Überzeugung als Führungskraft, ich suche nicht nur skillbasiert, weil Skills kannst du lernen. Ich suche Menschen, weil das Menschliche veränderst du nicht. Und mir war relativ schnell klar, wie ticken die Teams, wie funktionieren die, wer sind die Keyplayer, wer sind die Lauten, wer sind die Leisen, was brauchen die, wie funktionieren die? Und ich behaupte heute, wir haben die beste Teamchemie, die es je in dem Unternehmen gab. Die Leute kommen ins Geschäft, das sind Freunde, die gehen abends zusammen weg, die haben Bock aufeinander, die haben Spaß miteinander, weil die einfach menschlich harmonieren. Und wenn ich in einem Bewerbungsprozess feststelle, hey, du kannst 6 von 10 Sachen, die anderen 4 bringe ich dir bei. Ja, dafür gibt's heute wunderbare Möglichkeiten. Dafür musst du nicht mehr zu IHK gehen und 4 Wochen Intensivkurs machen. Da gibt's andere Möglichkeiten. Und auch hier kann Technologie natürlich unterstützen. Aber das war für uns ein Prozess, ja. Und der gehört dazu. Der gehört absolut dazu.
Und wenn du jetzt mal nach vorne schaust, Arthur, du hast eben gesagt, dass ihr durch das E-Commerce, durch den Online-Shop eine ganze Menge Daten bekommen habt. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, was macht ihr denn mit den Daten? Und gibt's die Frage muss ich stellen, ne? Das Thema AI ist ja in aller Munde. Habt ihr da auch Ideen, dass ihr mit künstlicher Intelligenz eure Prozesse weiter optimiert, automatisiert? Wie ist da euer Weg nach vorne?
Haben wir schon. Also wir setzen schon seit Tag 1 tatsächlich auf KI. Ich bin großer Freund davon. Ich halte dazu auch einen oder anderen Fachvortrag, aber ich glaube, dann driften wir jetzt ab, wenn ich da bis ins Detail gehe. Aber ja, KI unterstützt uns in vielen Prozessen. Von Service, von Chat, von Bildbearbeitung, von textlicher Basis, von Optimierung im Shop, sind wir relativ tief drin. Ja, würde ich schon behaupten, mit eigenen GPTs und sowas. Was das andere Thema angeht, wie nutzen wir Daten? Vielschichtig, weil klar kannst du jetzt reine KPI-Daten angucken und sagen, wie optimiere ich, das ist das täglich Brot, ja, klassische AB-Tests im Shop, wie optimiere ich eine Conversion Rate und wie erhöhe ich meinen Umsatz, klar. Wir nutzen aber vor allem super viel im Bereich Kundenkommunikation und Produktentwicklung. Das heißt, wir nutzen wirklich die Daten, wie verhalten sich Kunden, was suchen die im Shop, wie bewegen sie sich durch den Shop, um zu sagen, okay, wir sehen hier eine offene Flanke. Wir sehen zum Beispiel, es gibt Produkte, die werden häufig geklickt, aber selten gekauft. Woran kann das liegen? Dann gucke ich mir bis runter zum Video an. Also Microsoft Clarity ist ein super Tool. Das bedeutet, da werden voll anonymisiert die User-Sessions aufgezeichnet. Und dann kannst du relativ schnell sehen, wenn ein großer Anteil der User immer wieder am gleichen Punkt rausspringt, da habe ich genau da ein Problem. Und das Bild ist nicht gut. Das können super einfache Sachen sein. Oder der Text ist nicht ausreichend. Oder ich habe tatsächlich ein technisches Problem. Dann versuchen wir da natürlich zu optimieren. Aber wir nutzen auch diese Daten, zum Beispiel, welche Begriffe werden im Shop gesucht. Können wir daraus was für die Produktentwicklung ableiten? Super simples Beispiel, wenn halt ein Wort bei dir gesucht wird im Shop, immer und immer wieder, du hast dazu kein Produkt. Was kann dir denn Besseres passieren, als zu sagen, ich weiß heute schon, wie viel ich davon verkaufen kann? Weil wenn 5000 Leute im Monat nach einem Produkt suchen, was ich nicht habe, ja, dann sollte ich es vielleicht einführen. Solche Daten nutzen wir natürlich auch und schieben das bis in die Produktentwicklung.
Und jetzt hast du ganz zu Beginn gesagt, hier in Deutschland ist ja immer noch Bargeld Mittel der Wahl, aber die Börse wird halt langsam ausgetrocknet. Was ist denn euer neues Killerprodukt der Zukunft?
Wir gehen super stark, schon seit ein paar Jahren fairerweise gesagt, in den Bereich Taschen. Der funktioniert für uns hervorragend. Also gerade Damentaschen, aber auch sehr viel im Bereich Business, wenn es um den Mann geht, ja, Business-Taschen, Laptop-Rucksäcke, solche Geschichten, die funktionieren bei uns hervorragend und haben von Jahr zu Jahr eine wirklich tolle Steigerung. Wir versuchen aber auch zu erweitern. Das heißt, wir machen sehr viel im Bereich Home and Living aktuell, lass es Mousepads sein, Schreibtischunterlagen, Tischsets für Besteck, für Dekoartikel, Tassenuntersetzer, so lauter Kleinigkeiten, die links und rechts einfach was Schönes sind, wo Menschen was Schönes mit verbinden. Und wir experimentieren viel. Das hat aber auch damit zu tun, ich rede jetzt gerade sehr viel über D2C, wir haben ja aber auch Industriefertigung. Also wir arbeiten viel mit Hotellerie zusammen. Wir machen Speisekarten für Restaurants, auch diese Aufträge gibt's ja. Und die sind weit weg von der Tasche oder der Geldbörse. Am Ende sind wir eine Ledermanufaktur. Punkt. Und alles, was man aus Leder herstellen kann, in einer hohen Qualität, können wir halt tun. Und ja, da probieren wir uns aus und bedienen die Anfragen, die wir dafür kriegen. Ja.
Arthur, und jetzt mit der Bitte um eine kurze Antwort, so 2, 3 Sätze, weil wir dann in der Nachspielzeit sind und Ralf nochmal den Abschluss einsteuert. Was würdest du denn sagen, so Ausblick, Braun Büffel, die nächsten 3 Jahre, wenn das zu weit ist oder zu nah, ne, dann anders. Aber wie schätzt du das ein, die Entwicklung?
Ich glaube, wir sind auf einem super guten Weg. Wir haben die Zeichen der Zeit schon von einer Weile erkannt. Ich denke, wir wissen, wohin wir steuern wollen. Und wir haben vorhin über den Plan geredet. 2026 wird bei uns ganz klar im Zeichen der Internationalisierung stehen, weil wenn unsere Infrastrukturprojekte durch sind, wir verkaufen aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz in erster Linie. Natürlich verirrt sich auch mal ein Franzose zu uns in den Shop, aber es war nie Fokus. Und wir werden dieses Thema Europavertrieb definitiv ausbauen im kommenden Jahr. Wir werden sehr viel in die Produkterweiterung stecken und wir werden sehr viel in das Thema Community Management stecken, einfach um wirklich eine Love Brand zu werden. Wir wollen nicht eine austauschbare Marke sein. Und ich glaube, das sind wir heute schon nicht, aber wir müssen es vermittelt bekommen. Ja, und unsere USPs sprechen für uns, darüber haben wir vorhin wenig geredet, aber wir haben ja ein Qualitätsversprechen. Ja, und dieses Qualitätsversprechen gibt es übrigens seit 137 Jahren, nämlich einen lebenslangen Reparaturservice. Egal, wann du dein Produkt bei uns kaufst, du kannst es 50 Jahre später einsenden, wenn es eine Macke hat, und wir reparieren das für dich, weil wir überzeugt sind von der Qualität unserer Produkte. Und diese Message, diesen Slogan, Leather Goods with a Story, das müssen wir jetzt halt rausbreiten und in die Welt tragen. Und ich glaube, dann sehen wir rosige Zeiten und sind auch nicht so austauschbar in Zeiten von Temu und Billigartikeln und sonstigem. Glaube ich, haben wir eine gute Zukunft vor uns. Und ja, ab in die Champions League. Absolut.
Das ist ein toller Claim für den Abschluss. Und ich finde auch lebenlanges Umtauschrecht. Das muss ich mir merken. Ne? Also muss ich nachher mal mit einer Frau sprechen, die mag Taschen. Ja, ganz lieben Dank, lieber Arthur. Wir hatten heute Spieltag 42 mit Arthur Wagner von Braun Rüffel. Und der hat uns mitgenommen auf diesem Spagat-Sparring zwischen Tradition und Transformation. Und ganz spannende Reise, die jetzt schon seit mehreren Jahren ging. Erstes Highlight aus meiner Sicht war, eine Woche vor Corona habt ihr dank deiner tatkräftigen Unterstützung den Webshop eingeführt. Und das war natürlich ein Gamechanger in Zeiten, wo keiner mehr in die Läden gehen konnte. Und einhergehend damit habt ihr dann eben auch die Transformation in euren Kunden und Beziehungen zum Fachhandel neu aufgebaut. Das habe ich mir auch gemerkt, dass du einige oder ihr einige zum Mitgehen überzeugt habt. Andere waren ein bisschen zögerlicher, aber dieser neue Weg war eben unausweichlich. Und die Transformation war eben nicht nur an der Kundenschnittstelle, sondern auch im ganzen Unternehmen. Du hast gesagt, dass du hast das ganze gesamte Unternehmen digitalisiert. Und aufbauend auf einem Strategieprozess, also einen Nordstern definiert, den ihr monatlich auch visuell überprüft, digital, aber auch manchmal analog. Ich glaube, das ist auch spannend, dass eben nicht alles nur digital geht. Manchmal muss man eben auch auf dem Flipchart die Ziele visualisieren. Und das Ganze natürlich durch die Digitalisierung auch mehr Daten gestützt. Ihr nutzt eure Daten, die ihr gewinnt, insbesondere beim Kundenverhalten. Und das bringt euch dazu, dass ihr jetzt in Zukunft auch internationaler, europäischer agieren könnt. Dafür wünschen wir euch alles Gute. Vielen Dank, Arthur, dass du heute in der Business Liga aufgeschlagen bist, in Spieltag 42. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns jetzt schon auf Spieltag 43. Macht's gut, bleibt sportlich. Bis dahin, tschüss.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.